Wir haben es schon ein bisschen gehört in den beiden Liedern, worum es geht, und auch in dem Text davor: Verzichten als Hilfe anderen zu helfen. Das waren ja ganz schön klare Worte, was wir da gerade als Schriftlesung gehört haben. Jesaja 58, ein ganz wichtiges Kapitel, wenn es ums Thema Fasten geht. Da gibt es nämlich diesen rituellen Fastentag. Das ist an sich noch gar kein Problem. Das gibt's durch die ganze Bibel hindurch, durch die ganzen Zeiten. Das ist sogar von Gott so gewollt. Er hat die Fastentage selber eingesetzt. Er hat es gefordert, dass man an festen Tagen Verzicht übt. Das ist so angeordnet. Schwierig wird's bei Jesaja da, wo es nicht mehr zusammenpasst mit dem, was man sonst so im Leben tut. Also da, wo man sich mehr darum kümmert, dass das eigene Fasten richtig läuft, wo man sich in Sack und Asche begibt und, wie hat's geheißen, das Kreuz krümmt, ja, sich möglich, dass man es auch noch sieht, wie schwer einem dieses Fasten fällt und gleichzeitig aber andere unterdrückt, andere ausbeutet, seinen Geschäften nachgeht, Menschen bindet und nicht freilässt. Das ist das, wo der Kritikpunkt von Jesaja ansetzt. Das passt nicht zusammen. Und dann finde ich schön an diesem Text, dass es Gott nicht bei der Kritik lässt, sondern dass er auch Vorschläge macht, wie denn ein Fasten aussieht, das nach seinem Geschmack ist, das ihm gefällt. Dass da eben dazu gehört, wie man zum Beispiel, dass man Bedürftige versorgt, dass man Bedrückte befreit. Auch die Vergebung spielt eine große Rolle. Also es geht bei den Bedrückten ja nicht nur um die Sklaven, über die man geherrscht hat damals, sondern auch um die, die in der Schuld standen und die man eben auch nicht freigelassen hat. Also auch Vergebung anderen gegenüber ist was, was ein Fasten Gottes auszeichnet. In all diesen Beispielen geht es darum, dass der Mensch in seinem Verzicht, in seinem Fasten eben nicht nur auf sich selber guckt und ob er es richtig macht und ob er das religiöse rituale Ritual so richtig erfüllt, sondern eben auch auf andere. Nicht nur auf sich zu schauen, um zu fasten. Das ist das Erste, das ist der erste Punkt und das ist auch ein erster wichtiger Punkt. Ich habe keinen Trigger, kann ich mal einblenden. Genau, diese Perspektive zu sehen, nicht nur mit Blick auf sich das Fasten zu begehen und auch nicht nur mit dem Blick, ob man es richtig macht oder wie gut man es hinbringt, sondern eben auch den in den Blick zu nehmen, dem das dienen könnte, auch den anderen noch zu sehen. Das ist eine Chance, die im Verzicht liegt, wenn wir den in dieser Passionszeit in den Blick nehmen. Verzichten kann nämlich mehr sein, als sich selber beschränken oder Gewohntes zu durchbrechen. Wer verzichtet, kann mit dem, worauf er verzichtet, sogar noch etwas Gutes tun für andere. Das ist eigentlich eine schöne Sache beim Verzicht. Man kann es jetzt ganz praktisch machen, ja, wer auf Schokolade verzichtet oder auf Zigaretten. Also der, wo auf Schokolade verzichtet, kann es gern bei mir abgeben, wenn er möchte. Oder vielleicht jemand anderen damit eine Freude machen. Bei Zigaretten eher nicht so, aber vielleicht kann man sich da Gedanken machen, was man dann mit dem, was man da jetzt einspart aus so einer Fastenzeit, was man da anfängt, ob man dieses Geld jetzt einfach quasi in die eigene Spardose wirft oder ob man tatsächlich jemanden damit unterstützt. Das hat man damit dann auch ganz neu, ganz praktisch, diese Freiheit. Oder wer auf Fernsehen schauen verzichtet oder auf Computerspielen, der hat ja auf einmal plötzlich mehr Zeit. Der kann sich auch überlegen, was mache ich denn mit dieser Zeit? Tue ich mir da selbst was Gutes oder rufe ich vielleicht jemand an? Oder schreibe ich einen Brief? Also auf jeden Fall, man kann mit dem, was man da auf einmal an Möglichkeiten hat, auch andere noch in den Blick nehmen. Das will ich damit sagen. In dem Verzicht liegt die Chance drin, dass es für jemand anderes zum Gewinn werden kann. Gar nicht mal nur für einen selber Gewinn wird, sondern sogar noch für jemand anderen. Ein Sinn, der im Miteinander liegt, auch im Fasten zu sehen. Und das Schöne ist, ich muss es heute gar nicht ermahnend predigen. Also gerade manchmal solche Texte wie Jesaja 58, da liegt ja sehr viel Potenzial für Ermahnung drin. Ich finde es im Moment, fände ich es unpassend, das Ermahnen zu predigen, sondern ganz im Gegenteil, ich finde es eigentlich gerade sehr beeindruckend, wo man sieht, was an Hilfsbereitschaft gerade da ist. In den letzten Wochen war so viel Unterstützung in ganz Europa zu sehen, wie wahrscheinlich noch nie. So viel Mitgefühl oder auch, ja, eben, dass man Menschen, die in Not sind, unterstützt, das ist gerade wirklich deutlich zu sehen und wirklich schön zu sehen. Auch bei uns in der Gemeinde, die beiden Hilfstransporte, die von hier aus schon Richtung Polen und Ukraine gestartet sind oder auch nach Tschechien, waren beide jeweils sehr, sehr voll. Wir waren ganz überrascht, wie viel da so zusammengekommen ist. Manchmal haben die Garagen fast keinen Platz mehr gehabt. Und das ist schön. Das ist im Grunde das beste Praxisbeispiel für unser Thema heute. Verzichten auf eigenes, was man loslassen kann, um anderen damit zu helfen. Eben nicht nur Fasten als die eigene individuelle Glaubensübung zu sehen, sondern auch in den Blick zu nehmen, wie man anderen helfen kann oder wo andere Unterstützung brauchen. Dann packt man eben Pakete, anstatt dass man sich Sorgen macht und Öl und Mehl und Klopapier im Keller einhamstert, dass man selber auf nichts verzichten muss. Davon hören wir ja gerade auch, gell? Immer wieder in solchen Zeiten, dass es dann solche Hamsterkäufe gibt. Das ist quasi das Gegenbeispiel zu unserem Thema heute, weil jemand, der hamstert, der will ja gerade auf nichts verzichten und der nimmt es dann sogar in Kauf, dass andere, die es bedürftig, die es nötig hätten, dass für die dann nicht mehr genug übrig bleibt. Das ist genau das Gegenprogramm zu dem, was wir sagen, wenn wir verzichten können, um anderen zu helfen, welche Chance da drin liegt. Ich bin sicher, Gott könnte Menschen, die bedürftig sind, auch helfen ohne uns. Ich bin sicher, er braucht uns eigentlich gar nicht, um Menschen zu helfen. Er hat mit 5 Broten und 2 Fischen 5000 Menschen satt gemacht. Ich glaube, dass Gott auch heute noch ein Wunder tun könnte und viele Wunder tun könnte und Menschen ganz leicht aus ihrer Not, aus ihrer Bedrängnis rausholen könnte. Und trotzdem nimmt er uns mit hinein und gibt uns eine Aufgabe da drin. Er bezieht uns mit ein. Ich habe das schon manchmal in Predigten immer wieder angesprochen, weil mir das immer wieder auffällt, wie Gott uns einbezieht in das, wie wir miteinander umgehen oder auch, wo man anderen helfen kann. Warum macht es Gott eigentlich, wenn es doch so viel leichter wäre für ihn, mit einem Fingerschnippen, mit einem Wunder, Menschen aus ihrer Not zu holen? Warum nimmt er da uns mit ins Boot? Ich kann es mir nur so erklären, dass dadurch ein Miteinander entsteht, weil wir dann uns Gedanken machen, was wir geben können, weil andere was empfangen dürfen. Und selbst wenn wir die anderen gar nicht kennen, ist da trotzdem so eine Verbindung da, ein Miteinander da. Helfen, gegenseitiges Helfen, ist eben mehr als nur ein Problem zu lösen, wie es durch ein Wunder vielleicht für Gott leichter möglich wäre. Es ist auch, dass man eine Verbindung aufbaut zu anderen. Dass es uns eben davon bewahrt, nur auf uns selber zu blicken und auf uns selber zu sehen. Und dazu hat Gott uns einiges gegeben, was wir weitergeben können. Und da meine ich gar nicht mal nur materielle Dinge, wie jetzt Geld oder Gegenstände, die wir hier ja wirklich großzügig haben, sodass wir es weitergeben können. Es gibt noch viel mehr, was Gott uns gegeben hat, um anderen damit Hilfe zu sein. Ich denke da zum Beispiel auch in diesen Zeiten an Zuversicht. Ich glaube, unsere Zeit braucht Zuversicht. Und da sind wir als Christen natürlich genau die Profis in diesen Sachen. Wir können eine Zuversicht haben, aus gutem Grund, auch in den Krisen unserer Zeit. Und ich glaube, das kann anderen zur Hilfe werden. Oder manchmal kann man anderen nur helfen, indem man ihnen nette Worte sagt. Indem man ihnen mit einem zugewandten Lächeln begegnet. Das kann auch schon eine Hilfe sein für andere Menschen. Oder indem man Hoffnung weiterträgt. Wir haben eine Hoffnung, die tief in uns drin ist. Und diese Hoffnung ist nicht nur für uns gegeben, nicht nur zum Horten, nicht nur, dass uns gut geht, nicht nur, dass unser Glaube einen Grund hat, sondern unsere Hoffnung ist vielleicht gerade in diesen Zeiten, wo so viele Krisen kommen, eine nach der anderen, wo viele auch persönlich leiden, dass wir das weitergeben können und damit anderen helfen können. Hoffnung als Gut, mit dem man anderen helfen kann. Wir haben vieles von Gott, das letztlich nicht nur für uns gut ist. Zum Beispiel auch das Beispiel aus Jesaja 58, Vergebung. Wir wissen als Christen, dass uns vergeben ist und deshalb können wir anderen vergeben. Das ist eine große Gabe, da ist eine große Möglichkeit, anderen zu helfen, dass wir Menschen freisprechen von ihrer Schuld, dass wir sie eben nicht binden, so wie es die Kritik in Jesaja 58 war, dass wir sie eben nicht festhalten, sondern eben diese Freiheit möglich machen. Das alles sehe ich mit drin in diesem Fasten, das Gott gefällt. Dass wir das, was Gott uns gibt, weitergeben, um anderen zu helfen. Und der Punkt ist, dass man den Verzicht oder das Fasten eben nicht nur isoliert betrachtet, nicht nur, dass es was für mich Wichtiges ist, sondern dass es zusammenhängt mit dem, was man anderen geben kann. Das, was hier steht, Fasten ist eben nicht nur ein Dienst für Gott, sondern es steht in Verbindung mit dem, wie man anderen dienen kann. Diese Verbindung herzustellen, das ist heute mein Thema oder heute mein Punkt, das ist das, worauf ich heute ein bisschen hinweisen möchte, weil das steckt nämlich im Verzichten mit drin, dass man es verbinden kann, beides. Das merkt man manchmal schon daran, dass auch andere diese Verbindung herstellen, die es vielleicht gar nicht bewusst machen, nämlich dadurch, dass man zum Beispiel Erwartungen hat an Kirche oder an Christen. Da heißt es oft, ihr als Christen müsst doch helfen, ihr als Christen müsst doch Nächstenliebe leben. Das ist eine ganz automatische Erwartung, die da verknüpft wird. Ja, als Christ muss man doch an andere denken. Und das ist durchaus auch eine richtige Erwartung. Es ist gut, dass es diese Erwartungen noch gibt, können wir eigentlich froh sein, dass man das verknüpft im öffentlichen Bild. Man merkt ja natürlich auch da, wo jemand, also wo, wo man als Christ oder als Kirche eben nicht andere freispricht oder wo man andere vielleicht sogar ausnimmt oder ungnädig ist, da merkt man auch sehr schnell, wie das dann eben kritisiert wird. Das wird eben auch gesehen, wenn es nicht zusammenpasst. Und manchmal wird auch Christen ein bisschen Unrecht getan mit dem Anspruch, ihr müsst doch dies und das tun, immer dort, wo die, die den Anspruch haben, ihre eigenen Ziele eigentlich auf die Kirche projizieren. Das gibt es manchmal auch. Da muss man auch ein bisschen vorsichtig sein, dass man auch, dass auch da nicht nur der Blick auf das, was man eigentlich möchte, dann quasi auf die Kirche übertragen wird. Trotzdem, ich finde es gut, dass es diese Verknüpfung gibt. Als Kirche, als Christen müssen wir doch eigentlich auch das irgendwie sichtbar machen in dem, was wir tun. Das ist mein erstes kleines Zwischenfazit. Fasten nicht isoliert betrachten, nicht nur als rituelle Aufgabe, nicht nur als persönliches Ding zwischen mir und Gott, sondern eben auch damit verbinden, was man anderen damit gut tun kann. So weit, so klar. Das ist wahrscheinlich gar nichts Neues für euch. Ja? Also jetzt habe ich noch gar nicht viel gesagt. Verzichten zur Hilfe anderer, ja, liegt relativ nahe. Ich möchte heute jetzt allerdings, so wie die letzten Sonntage auch, eine Szene aus der Passionsgeschichte dazulegen, die dem Ganzen noch ein bisschen, ja, vielleicht eine Frage stellt. Die wirkt vielleicht fast ein bisschen wie das Gegenteil von dem, was ich bis jetzt gesagt habe. Es geht auch da um eine Frau, die nicht nur auf das sieht, was sie selber hat und nicht nur auf das, was sie davon profitieren könnte, sondern die jetzt einsetzt, was sie hat. Ich lese euch mal den Text. Matthäus 26 steht er, 6 bis 13. Jesus war in Bethanien zu Gast im Haus von Simon, einem Mann, der früher einmal Aussatz gehabt hatte. Während des Abendessens kam eine Frau mit einem wunderschönen Gefäß mit teurem Parfümöl herein, das sie ihm über den Kopf goss. Die Jünger waren sehr aufgebracht, als sie das sahen. Was für eine Geldverschwendung, ärgerten sie sich. Sie hätte es lieber für viel Geld verkaufen und den Erlös den Armen geben sollen. Doch Jesus erwiderte, warum fallt ihr über sie her? Sie tut mir etwas Gutes. Denn die Armen werdet ihr immer bei euch haben, aber ich werde nicht mehr lange bei euch sein. Sie hat dieses Parfümöl über mir ausgegossen, um meinen Körper zum Begräbnis vorzubereiten. Ich versichere euch, überall auf der Welt, wo man die gute Botschaft verbreiten wird, wird man auch davon sprechen, was diese Frau getan hat. Wenn ich solche Geschichten lese, dann stelle ich mir manchmal vor, welchen Gesichtsausdruck die Jünger wohl in dieser Situation haben. Und in dem Fall sehe ich da ziemlich viele Fragezeichen in den Gesichtern der Jüngern oder in ziemlich verdutzten Gesichtsausdruck. So stelle ich mir es jedenfalls vor. Da meinen sie, verstanden zu haben, was man tun soll als Jünger Jesu. Und deshalb kritisieren sie jetzt gerade auch bei dieser Frau, dass sie eben nicht den Armen geholfen hat. Und dann wird das von Jesus wieder umgedreht. Er verteidigt sie. Jetzt haben wir doch gerade eine halbe Predigt lang gehört, dass man mit dem, was man hat, anderen helfen soll. Und den Jüngern ging es doch genauso. Die haben ein Kapitel vorher, kann man lesen, was die von Jesus gehört haben. Da kommt dieser berühmte Abschnitt, ich habe ihn euch aufgeschrieben, wo Jesus sagt, ich war hungrig und ihr habt mir zu essen gegeben, ich war durstig, ihr habt mir zu trinken gegeben, ich war ein Fremder, ihr habt mich gekleidet und so weiter. Alles diese Beispiele, wie man anderen hilft. Und am Ende heißt es, was ihr für einen der geringsten meiner Brüder und Schwestern getan habt, das habt ihr für mich getan. Wenn die Jünger das im Ohr haben, dann ist doch eigentlich nur zu verständlich, warum sie jetzt sagen, warum verkauft sie dieses Öl nicht und gibt es den Armen. Das wäre doch genau das. Dann wird man doch genau das machen, was Jesus da in Matthäus 25 sagt. Und dann sagt Jesus auch noch, naja, Arme werdet ihr immer unter euch haben. Das klingt fast so, als würde es gar nichts bringen, wenn man Armen hilft, weil die gibt es ja sowieso immer. Ist das jetzt die Rolle rückwärts gegenüber Jesaja 58? Sagt Jesus hier quasi, naja, schaut halt doch auf eure persönliche Gottesbeziehung, anstatt auf die Bedürftigen. Also wenn ich diese Frage so rhetorisch stelle, dann kann man sich die Antwort schon denken. Natürlich nicht. In der Markus-Version von dieser Geschichte sagt Jesus dann sogar auch, man soll durchaus auch anderen helfen. Das ist kein Widerspruch. Aber der Schlüssel für mich im Verständnis von diesem Text ist das, dass man auch da das Helfen nicht nur für sich betrachten soll, nicht isolieren soll. Denn auch das trägt die Gefahr in sich, dass man es verselbstständigt. Und dass man, wenn man das verselbstständigt und sagt, es muss unbedingt nur geholfen werden, dass man dabei was anderes aus dem Blick verlieren kann, was auch wichtig ist. So wie in Jesaja 58 ist auch an dieser Stelle wichtig, dass eins mit dem anderen zusammenhängt, dass wir eine Verbindung sehen. Die Jünger, die reagieren ja aus dem Gedanken heraus, Also wer etwas Wertvolles besitzt, der muss es verkaufen und den Armen damit helfen. Das muss so sein. Und jetzt kommt die Frau und macht aber was anderes. Die ehrt Jesus mit diesem kostbaren Öl. Und Jesus sagt sogar, ja, sie gibt mir diese Totensalbung. So deutet er dieses Öl, das auf ihm ausgegossen wird. Die Frau nimmt etwas in den Blick, was die Jünger in dem Moment überhaupt nicht sehen. Das, was sie hat, das, was sie gibt, deutet auf den Tod Jesu hin, den er für alle auf sich nimmt. Hier wird der König des himmlischen Reiches gesalbt. Das ist noch eine viel größere Befreiung, als wenn wir Menschen einander unterstützen, wenn wir versuchen, uns aus Nöten, aus Sorgen zu befreien. Jesus hilft den Armen und den Reichen gleichermaßen durch sein Sterben am Kreuz. Er befreit uns alle auf noch eine viel größere Weise als materielle Hilfe, die es jemals könnte. Und das hängt eben damit zusammen, mit diesem Helfen der Armen. Auch da wieder die Verbindung. Wir sollen und wir können für andere geben, was wir zu geben bekommen haben. Und dabei tragen wir bei, dass wir andere aus ihren Sorgen und Nöten befreien. Aber daneben dürfen wir auch sehen, was Jesus tut, um uns zu befreien, um uns alle zu befreien. Und zwar nicht nur in dieser Welt, sondern über diese Welt, über dieses Leben hinaus. Das gehört dazu. Das darf man auch mit in den Blick nehmen. Da darf man eine Verbindung herstellen und die ist wichtig. Ich glaube, wir können das von dieser Frau lernen aus dieser Geschichte und auch von dem, wie Jesus darauf reagiert. Ja, auch die Hilfe Bedürftiger wird manchmal nur isoliert für sich gesehen. Und dann wird gesagt, man muss alles dafür tun, dass man Menschen davor bewahrt, zu sterben, dass man ihnen hilft, dass sie in dieser Welt weiterleben können, dass sie weniger Sorgen haben. Das ist alles richtig. Aber man kann dabei daneben auch noch in den Blick nehmen, wie Jesus hilft, wie er bewahrt vor dem Tod, vor dem ewigen Tod. Und wenn wir diesen Zusammenhang sehen, dann wird helfen zu viel mehr als einer sozialen Pflicht, zu mehr als einem moralisch tugendhaften Erfüllen von Erwartungen. Dann erkennen wir nämlich in allem, was wir geben, in jeder Gabe, mit der wir helfen können, auch im Kleinen das, was Jesus uns geschenkt hat. Das Große, das er uns gegeben hat. In jeder kleinen Befreiung, die Menschen erleben durch unsere Hilfe, können wir auch erfahren, wie Menschen befreit werden, inklusive uns, durch das, was Jesus gegeben hat. Dann ist unser kleiner Verzicht ein mini kleines Abbild von dem, was Jesus verzichtet hat für uns alle. Ihr merkt, dass ich diese Verbindung stark machen will heute. Diese Verbindung, der Zusammenhang, das gibt jedem Fasten, jedem Helfen, jedem Hilfspaket nochmal eine andere, eine tiefere Bedeutung. Und deshalb ist die Botschaft der beiden Bibeltexte, die scheinbar so unterschiedlich sind, finde ich, in einer Linie dieselbe, eben nichts nur isoliert für sich zu betrachten. Weder das Fasten als rituelle Übung, noch das Helfen für andere, sondern das in Verbindung zu sehen auf diesem ganzen Durchweg. Es hängt alles drei miteinander zusammen. Der Dienst für Gott, den wir im Fasten ausdrücken, der Dienst am Nächsten und Jesu Dienst für uns alle. Das hängt zusammen. Und ich weiß, dass das jetzt ziemlich theoretisch klingt, ja, wenn ich das so erkläre. Dazu sind Predigten manchmal da, dass man auch theoretisch betrachtet, was wir im Alltag dann ganz praktisch tun. Aber ich glaube, es wirkt sich schon auch aus im Praktischen, wenn wir diese Zusammenhänge sehen und eben nicht nur alles einzeln für sich. Wenn wir nämlich auf Jesus sehen und gerade bewusst in dieser Passionszeit im Blick auf das, was er uns geschenkt hat, dann auch verzichten oder fasten und auch Nächstenliebe üben, dann werden wir schon allein an dem Blick auf Jesus merken, dass es für ihn so war, dass er eben das im Zusammenhang gesehen hat. Jesus ist nicht ans Kreuz gegangen, um eine Pflicht zu erfüllen. Er ist nicht ans Kreuz gegangen, weil es ihm selber was gebracht hätte oder um sich selber was Gutes zu tun, sondern er ist ans Kreuz gegangen, um uns das Leben zu schenken. Nicht für sich, sondern für uns. Es war so viel mehr als eine Aufgabe zu erfüllen, die ihm gegeben war. Er wollte uns das Leben schenken. Er hat es aus Liebe zu uns getan. Und ich glaube, dass wir anderen helfen können, auch nicht nur, weil es nötig ist, oder auch nicht nur, weil es dran ist, sondern weil man es aus Liebe zu anderen tut. Dann ist es nämlich mehr als nur ein Programm. Wenn wir uns am Vorbild Jesu orientieren, auch wenn wir wissen, dass wir es nie in dem Maße erreichen müssen, und trotzdem, wenn wir uns an seinem Vorbild orientieren, dann ist unser Geben, unser Helfen ein anderes, weil es eine andere Motivation hat. Wenn wir dann den anderen nicht nur als den in Blick nehmen, der Hilfe nötig hat, sondern eben auch den, den wir aus unserer Nächstenliebe raus lieben können. Und ich habe natürlich schon auch die Hoffnung, dass jemand, der dann eine Gabe empfängt, auch von uns, ja, wo die Hilfspakete jetzt ankommen, dass man eine Ahnung davon hat, es gibt Menschen, die helfen einem und dass man vielleicht im besten Fall auch etwas davon spürt, davon spürt, wie Christus uns geholfen hat, auch in den ganz praktischen Gaben. Das ist zumindest meine Hoffnung. Es ist schon interessant, wie unterschiedliche Motivationen ein Helfen anders machen können. Mir ist in dieser Woche ein Filmclip begegnet, da haben welche getestet, was einen eigentlich dazu bringt, hilfsbereit zu sein. Und sie haben das getestet in einem Kindergarten und haben quasi eine Szene gestellt. Ja, die Erzieherin hat aus Versehen was fallen lassen, so ein paar Karten auf den Boden fallen lassen und hat mal gewartet, was passiert. Und natürlich gab es einige Kinder, die haben überhaupt nicht geholfen. Die haben einfach zugeguckt, was jetzt die Erzieherin macht. Dann gab es Kinder, die sind hingegangen und haben aber geholfen, dass es wieder aufhebt. Und hat man diese Kinder hinterher gefragt, warum sie denn geholfen haben. Und es war interessant, wie unterschiedlich die Antworten waren. Da gab es Kinder, die haben gesagt, naja, ich habe geholfen, dass die Erzieherin möglichst schnell mir wieder eine Geschichte erzählen kann. Das ist bei Kindern auch drin, ja, so ein bisschen dieses, es muss mir dann doch was bringen. Es gab andere Kinder, die haben gesagt, sie haben geholfen, weil man das so tut. Ja, das hat man so beigebracht gekriegt und das macht man einfach so. Und dann gab es Kinder, die haben gesagt, ich habe geholfen, weil es ihr sonst vielleicht nicht so gut geht oder dass es ihr besser geht, der Erzieherin. Es sind einfach unterschiedliche Motivationen, die so ein Helfen anders machen. Und das wünsche ich mir heute, dass wenn wir diese Verbindung sehen, vom Kreuz her, von dem, was Jesus uns gibt, bis in unser Fasten, in das, was wir auch anderen geben können, hinein, dann haben wir da eine andere Motivation. Dann kann das uns dem Helfen eine Tiefe geben. Vielleicht unterscheidet es sich praktisch gar nicht groß von dem, was andere geben, um zu helfen, aber vielleicht ja auch doch. Ich habe mir überlegt, ob es sinnig wäre, wenn man Hilfspakete packt, ob man dem dann auch noch einen Ausdruck gibt, warum man das tut, ob das sinnig wäre, in so ein Hilfspaket noch irgendwas reinzulegen, irgendwie eine gute Botschaft mit einzupacken oder vielleicht auf eine Dose draufschreibt, dass man auch von Jesus reich beschenkt ist. Ich weiß nicht, das kommt immer manchmal so ein bisschen plakativ und einfach rüber. Weiß auch nicht, ob das funktionieren würde, wenn das alles wieder neu sortiert wird. Und trotzdem, ich glaube, diese Motivation kann man schon auch merken. Und es ist zumindest meine Hoffnung, dass alle, die diese Gaben empfangen, sie auch eben so empfangen, dass sie eben auch diese Nächstenliebe spüren. Zumindest beten kann man da dafür, dass beim Empfangen eben auch nicht nur das isoliert gesehen wird, jetzt ist mir geholfen, sondern dass auch da das im Zusammenhang gesehen wird, wer mir geholfen hat oder vielleicht auch warum mir geholfen ist und im besten Fall eben auch die Verbindung, dass man bis zu Jesus sieht, so wie Jesus uns geholfen hat, so kann man ganz praktisch auch helfen oder geholfen werden. Das ist mein Gebet heute und so ein bisschen meine Anregung für eure Gedanken, wenn es darum geht, durch das, was man geben kann, auch anderen zu helfen. Amen.